Der biblische Abschnitt, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, steht im Jakobusbrief im 5. Kapitel. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Gemeinde, beten tut gut. So einfach beschreibt es der Jakobusbrief. Beten hat eine heilende Wirkung. Und zwar für jeden Menschen, egal ob es ihm gerade gut geht oder nicht, ob er krank ist oder gesund. Jakobus schreibt: Leidet jemand unter euch, der bete? Es gibt viele Dinge, unter denen wir leiden können. Manchmal leiden wir an uns selbst, unserer Unfähigkeit, unserer Ungeduld, unserer Ohnmacht, der Unmöglichkeit, uns selbst zu lieben. Manchmal leiden wir an den Menschen, mit denen wir ständig zusammen sind, oder an den Lebensumständen oder der Einsamkeit. Vielleicht unter dem Druck, dem wir ständig ausgesetzt sind in Schule und Beruf. Das Heilende des Gebets liegt schon darin, dass ich mich an einen anderen wenden kann, an Gott. Ich bleibe mit meinen Gedanken und Gefühlen nicht bei mir allein, sondern ich wende mich ein Stück weg von mir einem anderen zu. Solange ich nur bei mir bleibe, bleiben auch meine Möglichkeiten auf mich selbst begrenzt, meine Möglichkeit, die Situation zu verändern. Mit dem Gebet wende ich mich an Gott. Ich gebe meiner Hoffnung Raum, dass er ganz andere Möglichkeiten hat, einen viel weiteren Horizont, ganz andere Ideen, was in dieser Situation wichtig wäre. Und er hat auch die Kraft, das umzusetzen. Denn ich selber weiß immer wieder gar nicht, was ich beten soll. Mir fehlen die Worte, die Gedanken. Und manchmal bete ich dann ganz einfach, ähnlich wie Jesus am Kreuz, der gesagt hat: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich sage dann einfach: In deine Hände lege ich meine Sorgen und Ängste. In deine Hände lege ich den Menschen, der mir das Leben gerade so schwer macht. In deine Hände lege ich meine Resignation oder was immer mich gerade beschwert. Ich lege alles in Gottes Hände, in dem Vertrauen, dass es bei ihm in guten Händen ist, dass er damit umgehen wird und etwas heil wird. Und dann heißt es im Jakobusbrief weiter: Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Also ich weiß ja nicht, ob Sie manchmal die Bibel aufschlagen, einen Psalm nicht nur lesen, sondern schlicht singen, einfach drauf lossingen, so wie es Ihnen gerade ums Herz ist. Das geht auch, aber ich glaube, wir sind da nicht so dran gewöhnt. Aber wir singen Lieder, in denen die Gedanken der Psalmen aufgenommen sind, Choräle und Lobpreislieder. Und im Singen fallen die Worte der Liebe Gottes viel tiefer in unser Herz, als wenn wir nur sie als Worte kennen. Da singt es einfach in uns. Und mit den Liedern ist dann auch Gott in uns lebendig. Dann nehmen seine Gedanken in uns Raum ein. Dann sind da nicht mehr nur unsere Sorgen und Ängste, sondern auch das Wissen, ich bin nicht allein. Gott ist mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seinem guten Geist in mir und in allem, was mein Leben ausmacht. Es tritt ein neues Lied in meine Gedanken, das dem alten Lied nicht mehr so viel Raum lässt. Das alte Lied, das heißt, das wird sowieso nichts und ich kann das sowieso nicht und es wird nichts. Sondern wir singen das neue Lied dagegen, das neue Lied der Hoffnung, die aus Gottes gutem Geist entspringt. Wer guten Mutes ist, der singe Psalmen. Es ist gut, dieses neue Lied nicht erst zu singen, wenn es mir schlecht geht, sondern gerade dann, wenn es mir gut geht, dass dieses Lied in mich hineinfällt, die guten Gedanken Gottes, damit sie da sind, wenn es mir nicht gut geht. Denn wenn ich erst damit anfange, wenn es mir nicht gut geht, wird es schwerer sein. Ich lade Sie ein, viel zu singen, nicht nur in der Kirche, sondern auch zu Hause. Was Jakobus daneben wichtig ist, ist, mit unserem Beten sind wir nicht allein. Gott hat uns in die Gemeinschaft der Gemeinde gestellt. Immer wieder haben Menschen die Erfahrung gemacht, dass das Wissen, dass andere für sie beten, ihnen ganz viel Mut gemacht hat und ihnen Hoffnung gegeben hat. Es tut so gut, andere zu bitten, bete doch mal für mich. Und Jakobus ermutigt nicht nur dazu, dass wir zu Hause in aller Stille für jemanden beten, das ist auch total wichtig, aber er ermutigt auch dazu, dass wir für jemanden beten oder für uns beten lassen, einfach wenn man zu zweit zusammensitzt oder zu dritt. Und wir dürfen für Kranke beten. Das klingt für manche immer noch komisch. Denn es ist für mich vollkommen selbstverständlich, dass wir erstmal zum Arzt gehen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir in einem Zeitalter und in einem Land leben, wo es eine ganz tolle Gesundheitsversorgung gibt, auch wenn wir immer wieder drüber schimpfen. Aber letztlich haben wir es da wirklich gut. Das Gebet ist etwas, was unterstützen kann. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten. Es heißt nicht, überschüttet den Kranken mit eurem Mitleid, sondern der Kranke darf, ja soll sogar selber darum bitten. Das heißt, sein Wille, seine Würde, seine Selbstständigkeit bleibt bewahrt. Er selber hat das Heft des Handelns in der Hand. Wie Jesus, der so oft gefragt hat, was willst du, was soll ich für dich tun? Er hat denjenigen selber danach gefragt. Man darf also rufen, die Verantwortlichen der Gemeinde, die Pastoren, Kirchenvorsteher, Gruppenleiter, Menschen mit Gebetserfahrung oder wer immer mir nahe ist. Oder auch nach dem Gottesdienst. Es tut einfach gut, wenn man ganz hautnah spürt, ein anderer nimmt auf sein Herz, was mich krank macht. Er trägt es mit mir, er trägt es zu Gott. In dieser Situation steht mir jemand bei. Und manchmal ist es doch auch so, dass mir selber das Vertrauen verloren gegangen ist, dass Beten überhaupt noch etwas nützt. Und da tut es so gut zu wissen, jemand anders vertraut jetzt für mich. Das kann mir selber wieder die Hoffnung entstehen lassen. Außerdem ist dem gemeinsamen Gebet in besonderer Weise die Erhörung verheißen. Zum Krankengebet gehört das Salben mit Öl. Da wird zum Beispiel auf die Stirn oder in die Hände mit dem Öl und dem Finger ein Kreuz gezeichnet. Das Salben mit Öl hat eine jahrhundertelange Tradition. In der katholischen Kirche wurde sie durch die Bank immer gepflegt, vor allen Dingen als letzte Ölung vor dem Sterben. Und in der evangelischen Kirche gibt es sie auch. Es gibt sogar eine Agenda, das heißt eine offizielle Gottesdienstordnung für das Gebet für Kranke, wo auch das Öl vorkommt. Öl hat einen tieferen Sinn. Früher war Öl natürlich Medizin, aber auch das Freudenöl, mit dem Könige gesalbt wurden. Gott unterstreicht damit die Würde, auch gerade des körperlich und seelisch leidenden Menschen. Das Öl ist Zeichen der heilenden Gegenwart Gottes. Wir hören nicht nur Worte, sondern der kranke Leib wird berührt. Wir dürfen den Duft einatmen und man nimmt diesen Duft der Gegenwart Gottes mit nach Hause. So wie wir im Wein und Brot des Abendmahls nicht nur hören, sondern auch schmecken dürfen, wie vergebend und stärkend Gott sich uns zuwendet. So dürfen wir beim Gebet für einen Kranken, für mich als Kranke, die zarte Hand auf der Schulter spüren und dem guten duftenden Öl körperlich spüren. Wie wir, ob krank oder gesund, ob schuldig oder nicht, sind wir immer schon hineingenommen in die heilsame Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Entscheidend dabei ist, dass wir nicht diesen Gesten in einer Haltung entgegenkommen, diese Geste oder dieses Öl bringt die Heilung, sondern die Heilung bringt Gott alleine, bringt Jesus Christus, unser Heiland. Auf ihn vertrauen wir, dass er etwas tut. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Hier heißt es nicht, dass nach jedem Gebet die Kranken gesund werden. Das wäre vermessen. Sondern es wird ihm helfen und ihn aufrichten. Und das kann ganz Unterschiedliches heißen. Ja, da kann es tatsächlich auch mal sein, dass Menschen ganz spontan gesund werden. Auch das haben wir in der Gemeinde schon erlebt. Auch wenn das natürlich eher selten der Fall ist. Es kann sein, dass die Medikamente gut anschlagen und die Therapie gelingt. Jemand bekommt die Kraft und die Geduld, die Krankheit zu tragen. Die Warum-Fragen können zur Ruhe kommen. Jemand bekommt auch in seiner schwierigen Situation eine innere Freude und Frieden geschenkt. So kann es sein, wenn es heißt, der Herr wird ihn aufrichten. Dazu gehört nach dem Jakobusbrief noch ein anderes Thema, nämlich das Bekennen und Vergeben von Schuld. Auch an dieser Stelle sollen Menschen Befreiung und Heilung erleben. Wenn dieses Thema im Zusammenhang mit Heilung benannt wird, bedeutet es nicht, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Schuld und Krankheit gibt. Jesus ist mal danach gefragt worden bei einem Menschen, der als Blinder geboren wurde, wer daran schuld ist, er oder seine Eltern. Und Jesus hat gesagt, daran hat niemand Schuld. Die Bibel aber sieht Leib und Seele und Geist immer als Einheit. Wenn die Seele oder der Geist verletzt wird, kann sich das auch unmittelbar auf den Körper auswirken und umgekehrt. Aber ein solcher Zusammenhang ist nie zwingend. Und interessant ist ja, dass Jesus bei der Begegnung mit dem Gelähmten in der Geschichte, die wir eben gehört haben, zunächst die Vergebung zuspricht, aber der Kranke ist nicht gesund. Das heißt, auch die Vergebung heißt nicht, jetzt ist alles in Ordnung, sondern die Krankenheilung war ein zweiter Schritt. Aber Krankheit und Schuld haben etwas Gemeinsames. Deshalb sieht Jakobus sie wohl auch so eng beieinander. Beide schneiden uns ein Stück weit vom Leben ab. Beide isolieren Menschen. Wer krank ist, wird nämlich schnell einsam, kann sich ausgeschlossen fühlen aus der Welt der Gesunden, will anderen nicht zur Last fallen. Und Gesunde haben es manchmal schwer, sich in die Lage des Kranken hineinzuversetzen, und aus lauter Unsicherheit besuchen sie ihn lieber nicht. Und so leiden Kranke nicht nur unter ihrer Krankheit an sich, sondern auch darunter, dass sie sich in ihrer Krankheit verlassen fühlen. Vergleichbares erleben Menschen, die unverarbeitete Schuld mit sich rumtragen. Ob sie offen oder verborgen ist. Solange sie noch nicht vergeben ist, heißt es, sie ist nicht bearbeitet und ausgesprochen. Und so bleiben die Mauern zwischen den Menschen bestehen. Stumme oder laute Vorwürfe oder Schweigen vergiften zunehmend die Beziehung und der Mensch wird isoliert. Ja, Schuld vereinzelt und isoliert, oft ebenso schmerzhaft wie Krankheit. Und keiner von uns ist frei davon, weder von der Möglichkeit, krank zu werden, noch von der Möglichkeit, schuldig zu werden. Und darum sagt Jakobus auch, bekennt also einander eure Schuld und betet füreinander. Wenn er das Thema von Schuld und Vergebung hier benennt, hat es vor allen Dingen den Sinn, dass der Mensch an Leib und Seele gesund werden soll. Er darf Heilung erfahren auf beiden Ebenen. Und dazu gehört eben auch, dass er loslassen darf, was seine Seele beschwert. Dass er frei werden darf von dem, was er sich selbst, wo er sich selbst und anderen das Leben schwer gemacht hat. Er darf einen neuen Anfang wagen. Die Schuld einmal vor einem anderen auszusprechen und den Zuspruch der Vergebung zu hören, kann ein unglaublich befreiendes Gefühl sein. Und ich kann Ihnen allen nur ans Herz legen, wenn so etwas über längere Zeit in Ihnen nagt, wo Sie wissen, da haben Sie etwas nicht gut gemacht. Da kann es so befreiend sein, wirklich, das einmal auszusprechen und jemand sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Dann fällt wirklich ein Riesenstein vom Herzen. Der Herr wird ihn aufrichten, so sagt es der Jakobusbrief. Gott möchte, dass wir nicht gebeugt durch unser Leben gehen, sondern aufgerichtet. Nicht alle Last wird von unseren Schultern genommen. Aber vielleicht können wir die Erfahrung machen, dass Gott selbst sich unter unsere Last stellt und wir mit der Last und mit Gott gemeinsam aufgerichtet und im Frieden leben können. Mit einem Gebet von Blaise Pascal möchte ich schließen. Es macht deutlich, dass das Wichtigste in unserem Leben nicht Krankheit oder Gesundheit ist, sondern die Beziehung zu Gott. Vater im Himmel, ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit, weder um Leben noch um Tod, sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, über mein Leben und meinen Tod verfügst, zu deiner Ehre und zu meinem Heil. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du allein bist der Herr. Tue, was du willst. Gib mir oder nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.